Liebe Behind-the-Sea-Community, heute gibt es wieder eine Bonus-Episode, was das C-Level wissen muss. Und zwar habe ich mir die Anna Kopp eingeladen. Die gab es ja auch schon bei Behind-the-Sea in einer regulären Episode. Unbedingt auch mal zurückspringen und diese nochmal anhören. Heute soll es darum gehen, was das C-Level über die Einführung von KI oder AI eben wissen muss. Ich habe mich mit ihr im Microsoft Office dazu hingesetzt und wir haben uns einfach mal eine Stunde lang unterhalten und sie hat mir alles erzählt, was denn in den letzten Monaten und ja jetzt schon fast natürlich auch schon Jahren auf sie alles zugekommen ist. Da gibt es natürlich zum Thema Copilot einiges, was von den CEOs da draußen und von den CIOs und von allen anderen C-Level-Managern und Managerinnen an sie herangetragen wurde und natürlich auch von den Betriebsräten, denn bei so einer Einführung gibt es natürlich auch all mögliche Themen, die man beachten muss und was das alles ist und wie man so ein ja, KI-Tool wie zum Beispiel Copilot richtig einführt, das haben wir heute besprochen, also bleibt unbedingt dran. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Anna, dann willkommen zurück im Podcast.
Dankeschön, freue mich hier zu sein. Again.
Ja, absolut. Also schön, dass wir jetzt auch ein Thema haben, wo wir mal drüber dann sprechen. Ich muss auf jeden Fall allen, die zuhören, sagen, hört euch die Episode mit Anna an, die wir bei Behind the Sea über sie gemacht haben, wenn ihr wirklich in Detail wissen möchtet, wie du tickst, wie du die C-Level-Rolle interpretierst. Aber bevor wir starten, stell dich trotzdem nochmal kurz vor für alle, die jetzt nicht zurück in die alte Episode springen.
Ja klar, gerne. Also Anna Kopp, wer sich wundert über meinen Akzent, ich komme aus Schweden, kam 92 nach Deutschland und habe ab 93, also jetzt wirklich über 30 Jahre, in der IT-Branche gearbeitet. Bin damals ein bisschen reingerutscht und heute immer noch da. Heute bin ich bei Microsoft. Mhm. Ist mein 20. Jahr jetzt.
Echt?
Mhm. In Oktober wird es 20. Ja. und 9 Jahre in der Rolle, was ich jetzt habe als CIO oder IT Director. Was hier neu dazugekommen ist, seit wir gesprochen haben, glaube ich, dass ich Niederlande übernommen habe.
Ah, ja.
Als ob Deutschland nicht genug ist. Ja. Und dazu bin ich, ja, du sitzt hier bei mir heute im Hause, das freut genau. Mich total. Hier bin ich Niederlassungsleitung, sprich alles, was in diese 4 Wände passiert. Und das ist ja nicht nur, Arbeitsplatz ist ja nicht nur Wand, Stuhl, Monitor, sondern Kultur. Ein Arbeitsplatz ist ja, wo Menschen zusammenkommen.
Exakt.
Und das ist, was ich da genauso viel treibe wie alles, was irgendwie Räumlichkeiten, Entwicklung, Flurpläne und so weiter. Mhm. Natürlich mit vielen Kollegen. Und mein dritter und letzter Job, nee, nicht ganz, ich habe noch ein paar Sachen,
ja.
leite ich in EMEA das Frauennetzwerk. Mhm. Microsoft, also Women in Tech, Women at Microsoft.
Wahnsinn, ja. Ja, also ich finde es sehr, sehr spannende Säulen auf jeden Fall. Wie du auch schon gesagt hast, die 4 Wände sind ja quasi ein Zuhause für 8 Stunden oder zumindest für 4 bis 8 Stunden oder sogar länger für manche Leute. Deswegen sind nicht nur Tische und Stühle, sondern man muss sich hier genauso ein Drittel des Tages wohlfühlen, so wie man es zu Hause auch macht. Insofern sind es sehr, sehr 3 interessante Rollen. Heute schauen wir ja mal auf das Thema KI und speziell auf das Thema Einführung von KI. Da habt ihr ja bei Microsoft wahrscheinlich in den letzten Monaten und Jahr jetzt auch schon einiges zu tun gehabt, oder?
Mehr als einiges zu tun gehabt. Also ich habe noch nie so viel gearbeitet wie das letzte Jahr. Ja. Tatsächlich ist viel passiert, ja. Sind große Sachen passiert. Wir haben viel gelernt, weil wir, also Vorreiter ist ja auf technologischer Ebene, es kann man ja sagen, dass wir das sind, aber es ist ja so, wenn wir bauen die Produkte. Und unsere Quality Assurance ist, dass wir sie zuerst nutzen.
Ja.
Und ich sage immer, wow your employees to wow your customers.
Ja.
Wir haben hier weltweit 300.000 Mitarbeiter.
Mhm.
Und die kennen sich aus mit Technologie. Und die sind wählerisch und die haben da echt hohe Ansprüche. Sprich, das muss auch funktionieren.
Ja.
Das muss Effizienz bringen, weil sonst nutzen die Produkte nicht.
Ja.
Und das bedeutet, dass wenn unsere Mitarbeiter nicht sagen, yep, das ist das Produkt, was mich effizient macht und Zeit spart und Geld spart und voranbringt,
ja.
Ja, dann wird es auch bei den Kunden genauso wenig Anklang finden. Mhm. Und das letzte Jahr hier war AI, das Produkt heißt Copilot und das war wirklich hinten, vorne, oben, unten, alles, was wir getan haben. Also, ja. Yep.
Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen rein. Ich vergleiche das immer so, weil du sagst auch mit neuer Technologie und die Leute müssen gewowt werden. Ich vergleiche das immer mit Apps. Man hat viele Apps, die man auf seinem Smartphone installiert und die man direkt wieder löscht. Ne, weil man hat so eine gute Intention, man geht in den App Store, Play Store, was auch immer und sagt, ich brauche jetzt was für Notizen, ich brauche jetzt was für Gewohnheiten, ich brauche jetzt was für was auch immer. Und dann installiert man es und benutzt es nie. Das heißt, so ähnlich ist es auch mit Tools im Geschäftswesen. Wenn man ein Copilot bekommt oder ein anderes Tool, dann muss man auch verstehen oder muss auch diesen Nutzen wirklich gezogen haben. Man muss selber danach ziehen sozusagen. Wie macht ihr das? Ich meine, ihr müsst intern wahrscheinlich dann erstmal testen, wenn ihr solche Sachen neu macht. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich Teams, die das testen und dann wird es auf die Mitarbeiter stufenweise ausgerollt, oder?
Ja, genau. Also ich gehe das ein bisschen durch und dann schau mal, welche Fragen du hast. Ja, versuche es kurz zu machen und dann double-klicken wir.
Super gern.
Nummer eins ist, wir fangen immer bei uns selber in IT und in Product Engineering an.
Mhm.
Und wir nennen das Dog Food oder Elite Program oder Eat Your Own Caviar. Mhm. Aber zuerst machen wir so in verschiedene Rings, nennen wir das. Also zuerst halt die ganz engen, die vielleicht in der Entwicklungsgruppe selber sind, dann komplett Engineering und IT, dann letzte interne Ring ist dann alle Mitarbeiter, die dann testen und erst dann geht es dann halt zum General Availability, wie es heißt, ja.
Mhm.
Und so ist es bei unseren eigenen Produkten, aber wir haben auch genauso viele andere Applikationen von externen, von anderen Anbietern, weil wir bauen nicht alles selber. Und dann ist es meistens eine Businessgruppe, die sagt, das brauchen wir. Und das ist ein bisschen speziell. Man überlegt Microsoft, ja. Wir haben auch ein IT.
Also,
das muss ich jedem Kunde erklären, dass ich bin auch Kunde von Microsoft.
Ja.
Oh, stimmt. Microsoft hat auch ein IT. Das ist nicht dasselbe wie Product Group.
Mhm.
Und erst wenn das so richtig klickt, dann versteht man, ja, okay, so ist es, ja. Und wir IT, dadurch, dass unsere Produkte ja vor allem Office-Produkte, es heißt Office, es ist fürs Büro, ist es natürlich so 99%, was Mitarbeitenden sowieso brauchen jeden Tag.
Mhm.
Also da sind wir in einer ganz speziellen Rolle. Und das ist der Grund, warum das auch richtig gut sein muss, weil ja, wir sind da, wir haben hohe Ansprüche.
Okay.
Und wenn wir das dann so durchgetestet haben, dann geht es dann tatsächlich zum General GA, wie man sagt. Kunden können das kaufen und nutzen.
Okay.
Und vielleicht noch was dazu, Landing and Adoption. Es gibt zwei Arten von Applikationen, kann man sagen, oder Software, große Lösungen, nennen was man will. Die einen sind, die ich brauche, um meinen Job zu machen.
Mhm.
Die muss ich nutzen. Mhm. Ein gutes Beispiel ist CRM-Tools.
Ja.
Also Customer Relationship, ich muss einen Kundendatenbasis haben, wo die Kunden drinstehen, damit die verkaufen kann, damit ich sie kontaktieren darf, die Privacy reviewed ist. Und das muss jeder nutzen. Da kann ich nicht einfach, oh, ich nehme Excel, was ja in der Vergangenheit sehr oft war. Für Excel kann man alles hernehmen. Aber das ist nicht, hat natürlich nicht dieselbe Sicherheitsstufe wie ein CRM-System. Das muss jeder nutzen.
Mhm.
Aber jetzt kommen diese neue Tools wie AI, die sind eigentlich immer oben drauf, weil ein AI hat ja keinen Selbstzweck.
Mhm.
Oh, ich muss heute AI-en. Nee, muss ich nicht. Ich muss einen Brief schreiben und ich nehme dafür Generative AI. Oder ich muss was machen und nutze dafür dieses Werkzeug.
Mhm.
Die haben da keinen Selbstzweck. Man tut nicht AI für AIs sake.
So ist es, ja.
Das muss man für sich klar haben, gerade als Leader, wenn ich sage, ich will es einführen. Das bedeutet, man muss das nicht nutzen, sondern ich muss das genauso, wie du gerade gesagt hast. Was habe ich denn davon? Wie nutze ich das? Wo fange ich damit an? Wie priorisiere ich? Und vor allem, wie baue ich das Wissen auf bei meinen Mitarbeitenden, dass die da auch das wirklich gut nutzen können?
Mhm. Das heißt, eigentlich muss ich gar nicht gucken im Sinne von, das ist AI, das kann ich damit machen, was könnte ich damit machen, sondern eher, was mache ich heute und wo kann AI dann rein sozusagen, oder?
Ganz genau. Ich glaube, daraus sollten wir ein Meme machen. Das war wirklich auf den Punkt.
Ja,
das ist so. Also so ja. ganz locker. Viele in privaten Leben machen das vielleicht. Oh, das ist so cool. Mhm. Ich muss Hochzeitseinladungen machen. Ach, die mache ich jetzt dann halt irgendwie, generiere ich die online bei irgendeinem Umsonst-Tool.
Ja.
Da sucht man sich vielleicht eher so die Use Cases, weil es einfach cool ist, auszuprobieren.
Mhm.
Aber in der Arbeitswelt haben wir dafür nicht wirklich Zeit. Wir haben unseren Job, der muss gemacht werden.
Mhm.
Und da schaue ich, wie kann ich das schnell und effizient dann durchführen.
Okay. So, wenn du jetzt zurückdenkst an die letzten Monate, bezüglich eurer Kunden auch, da kommen wahrscheinlich einiges an Themen bei dir an, was da so schief gehen kann, aber auch wahrscheinlich, was gut läuft. Fangen wir vielleicht mal an, was kann denn alles so schief gehen bei so einer Einführung und was kommen da so für Themen an dich? Also das würde mich mal interessieren. Ja.
Ich hatte gerade ein Gespräch mit jemand anders und so, wir haben mal darüber philosophiert, dass jede Firma braucht einen Chief AI Officer.
Okay.
Weil so, hier mit AI, vor allem generative AI, ich muss was machen. Ich sage an AI, mach mir bitte dies und jenes. Und dann macht AI, was ich sagt habe. Aber nicht, was ich gedacht habe. Nicht, was ich gemeint habe. Und dann denke ich darüber nach, ne, ja, tatsächlich, das ist genau, was ich gesagt habe. Und das kriege ich auch. Aber nicht, das meinte ich nicht.
Mhm.
Und damit umzugehen, wenn man nicht mit sehr, also sehr bewusst die Leute an der Hand nehmen und sagen, wie nutzen wir das? Best Practice Sharing. Was wir gemacht haben, zum Beispiel so Promptathons, indem man sich als Team hinsetzt und einfach ausprobiert und merkt, oh ja, das tut, was ich sage, aber nicht, was ich meine. Was meine ich, was meinen wir? Und wirklich sich so herantasten und heranarbeiten, dass man gute Prompts, die man jeden Tag dann nutzen kann und die auch sich merkt, vielleicht sogar, dass die dann fest im reinprogrammiert werden, dass die also ein Button und ich muss die nie wieder tippen. Und ich glaube, das ist, wo das meiste schief geht, ist, wenn ich das nicht begleite, dann verzweifeln vielleicht einige. Die denken, das tut ja eh nichts, was ich will. Also kommt dabei nichts raus, hilft mir nicht. Und wenn man das dann halt so Wildwuchs machen lässt, dann glaube ich, dass viele vielleicht aufgeben und einfach zurückgehen zu ihrer alten Arbeitsweise.
Okay.
Und dann kommt leider das so, dass einige dann, Kollegen sind super effizient und schaffen viel mehr und werden dann als High-Performer gesehen und andere vielleicht nicht. Und plötzlich merkt man, ich komme nicht mehr hinterher und alle anderen sind schneller und besser und kriegen Lob. Ja, und dann kommt eine Unzufriedenheit. Von daher, also ich empfehle immer, das versuchen, irgendjemand dafür für die Einführung wirklich auch zuständig zu machen. Und zwar nicht nur die Technologie, sondern die Kultur, das Nutzen, das Miteinander.
Ja, du hast gerade was Wichtiges gesagt, die AI macht oder die, je nachdem, was man benutzt, dann macht, was man einem sagt. Also man kriegt genau das, was man will, auch wenn man dann eventuell einige Sachen gar nicht haben wollte. Hast du da vielleicht so ein paar konkrete Beispiele? Weil ich kann mir vorstellen, man kann natürlich jetzt mit AI viele Sachen machen. Man könnte Meetings analysieren, wer alles drin war, wie lange die drin waren. Und ne, dann stellt man eine einfache Frage, die man vielleicht gar keinen Hintergrund hatte im Sinne von, dass ich jetzt wissen wollte, wer wie lange in einem Meeting war. Ja, das interessiert mich ja persönlich.
Ja. Hey, jetzt kommen wir auf das empfindliche Thema, ja?
Ja, klar. Also das
Betriebsrat.
Genau.
Ja, und da sind wir.
Hast du auf der Kurzwahl, oder?
Ja, genau.
In allen Kunden.
Das ist, wo ich mit die meiste Zeit das letzte Jahr verbracht habe.
Okay.
Weil in Deutschland gibt es über 100.000 Betriebsräte, also Firmen mit Betriebsräte.
Mhm.
Und alle DAX-Unternehmen haben mindestens eins.
Ja.
Und wenn es um Einführung von neuen IT-Systeme geht, haben die Mitbestimmungsrecht.
Ja.
Und es geht vor allem um zwei Sachen, Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Das ist einfach so die Paragraf, dass man, kann dieses Tool Leistungs- und Verhaltenskontrolle machen, dann ist es mitbestimmungspflichtig. So, jetzt dein Beispiel ist super, weil da haben wir Stunden mit alle unsere europäischen Betriebsräte zusammen tatsächlich, da war ich auch direkt involviert, und unsere Product Engineering verbracht, weil ich bin dann in einen Teams-Call und je nachdem, welche Fragen ich danach stelle, und dann, wir haben da so einen Test gemacht, wir hatten mal, wo wir es nur selber hatten, hatten wir mit der Produktgruppe einen Call, unter anderem auch der Produktverantwortliche für AI in Teams. Und dann habe ich am Schluss gesagt, so, und jetzt testen wir. Who was the least active person in this call? Und es war die Person, die das verantwortet.
Ja.
Weil der Oberchef war eher da halt still und hat zugehört.
Ja.
Und plötzlich sagt der Co-Pilot dann so, ja, diese Person war am wenigsten aktiv. Mhm. Und das ist ja peinlich. Mhm. Und dann waren wir alle still zuerst. Und da, das sind amerikanische Kollegen, und da haben die verstanden, oh wow, was man da alles machen kann. Und es ist ja, es ist die Intention, vielleicht nicht aktiv zu sein, weil ich zuhöre, weil ich sehr viele Informationen rausziehen möchte von alle anderen im Call. Das versteht ja ein Co-Pilot nicht.
Genau.
Und da wurde es spannend. Und wir haben jetzt über Monate getestet, dass genau diese Art von Fragen, die so Verhaltenskontrolle oder sogar sowas wie eine Meinung äußern, dass das einfach nicht geht. Jetzt habe ich habe jetzt einen Screenshot aus einem Call, wo jemand diese Art von Fragen versucht hat. Und da hat AI, also Copilot, gesagt, this sounds like you are trying to assess performance or behavior. Mhm. Unfortunately, I cannot respond to these questions, but here's what this person said.
Okay.
Sprich, wirklich umschwenken und so. Ich spekuliere überhaupt nicht, wer zu spät kam oder wer nicht aktiv war. Aber ich kann, man nennt es grounded, wenn jemand was gesagt hat, dann ist es ein Fakt. Ja. Hier ist ein Beispiel. Wenn ich laut und schnell rede, ja, bin ich vielleicht Südländer.
Ja.
Laute
ja.
Habe. Ja. Und das ist eine Sache. Und dann darf natürlich ein Copilot nicht interpretieren, Anna was angry, because she got loud and sounded aggressive. Aber wenn ich sage, I am so angry about this situation, ja, jetzt bin ich böse, dann darf der Co-Pilot sagen, Anna hat gesagt, dass sie dieses Gefühl hatte. Dann ist es ja auch keine Interpretation.
Mhm. Stehe.
Ja, und da, das musste mit vielen Filtern und so genau, also wirklich Regeln im Hintergrund, dass ein AI in solche Tools das einfach auf die Art und Weise nicht antworten kann.
Ja.
Sonst sagt Betriebsrat, zurück zu BR,
ja.
Sonst sagen die nein.
Klar, ist auch nachvollziehbar. Ne? Und vor allem, stimmt, da ist wieder dieser Punkt, AI macht, was man ihr sagt oder ihnen sagt. Und aktiv kann man ja, also aktiv im Meeting kann man ja unterschiedlich interpretieren. Ne? Und wenn man aktiv einfach interpretiert als wie viele Minuten wurde was gesagt, was nicht zwangsweise heißt, dass jemand vielleicht dann auch vielleicht den höchsten Beitrag hatte. Es kann ja sein, dass jemand nur 5 Minuten was sagt, aber es war ein super Beitrag. Das heißt, man muss wirklich vorab das schon alles definieren. Ja, du musst diese ganzen Regeln vorab einbauen. Ist das dann bei jedem Kunden anders oder macht ihr das zentral bei Copilot? Gibt es da Unterschiede? Wie ist das?
Es gibt einige Sachen, darf es einfach absolut nicht.
Okay.
Ja, was wir eingebaut haben, das sind zum Beispiel, darf nicht diskriminieren,
ja.
Darf niemand benachteiligen und solche Mobben.
Ja.
Gemein sein, interpretieren. Dann haben wir auch das Halluzinieren, was da wirklich jetzt automatisch, dass dann es nichts erfindet. Und das kann man sagen, jetzt wenn man andere AI-Tools online so umsonst, dann muss man manchmal sagen, please do not hallucinate, write me a summary of this. Aber wow. das ist bei sozusagen geht als Metaprompt im Hintergrund, dass nicht halluziniert werden sollte. Und das ist ja in der Branche auch mehrmals passiert. Da gibt es einiges an Stories hier, was ich gelesen habe in den Medien, wo komplett halluziniert wurde. Und das darf einfach nicht passieren. Da gab es ja diesen Rechtsanwalt, ist einfach vor Gericht gegangen und hat keine Zeit gehabt in den USA und hat dann einfach von AI irgendwie so sein zusammenschreiben lassen und hat dann halt einen Brief bekommen und damit Quellen und Quellenangaben und alles halluziniert.
Ach was.
Wurde natürlich vor Gericht komplett, der hat verloren und wurde zerrissen und das war wahrscheinlich eine harte Nuss für diese Person.
Das heißt so halluzinieren im Sinne von, dass das so kreatives Schreiben einfach dann irgendwelche
super
Sachen
super kreativ.
Das sind natürlich bei faktbasierten Zusammenfassungen ist das schwierig. Ja. So bei Prosa vielleicht, da fällt es noch eher gar nicht so auf. Wenn man jetzt so einen Brief schreibt oder so und man erfindet dazu, hoffentlich geht es dir gut und nicht nur gut, sondern sehr gut oder irgendwas ist ja vielleicht auch halluziniert im Sinne von, wie es logisch ist, aber es ist nicht schlimm in dem Sinne. Aber wenn es um Fakten geht, ist es ja natürlich tragisch.
Und deswegen, man braucht so im fiktiven Sinne so eine Art von Regler, der da sagt, so ganz kreativ sein oder null kreativ.
Mhm.
Weil so im Rechtsbereich zum Beispiel, da wollen wir keine freie Kreativität. Mhm. Und bei Liebesbriefe schon.
Ja, genau.
Aber was man auch, das finde ich so spannend, was dabei rauskommt, ist ja ein Durchschnitt. Also ein AI guckt auf sehr große Datenmengen, egal ob das dann Bilder oder Zahlen sind oder ob das Texte sind.
Mhm.
und schlägt als nächstes vor, also was am wahrscheinlichsten sein wird. Also wirklich so, er nimmt einen großen Durchschnitt, wie so ein Brief aussehen würde. Und dann das, was dabei rauskommt, genauso wie auch mit Bildergenerierung, das ist sehr, sehr generisch. Das ist irgendwie so aufpoliert und glänzend und ein Mensch erkennt sofort Text, genauso wie bei Bilder. Ich meine, irgendwie erkennt man, dass es nicht vom Menschen gemacht ist. Nicht immer, aber wirklich sehr oft.
Okay, das heißt, du brauchst auf jeden Fall ganz am Anfang erstmal den Zug aus den Businessbereichen, dass die irgendwas machen, wo AI sie wirklich unterstützen kann. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier ist AI, ihr müsst das jetzt für irgendwelche Sachen hernehmen, sondern man sagt sich lieber, was machen wir heutzutage, irgendwelche Genehmigungsprozesse oder irgendwelche Content-Erstellungen und dann wo, an welcher Stelle kann man AI benutzen und dann wird das in den ursprünglichen Prozess oder Ablauf eingebaut.
Ja, genau.
Okay, das ist der erste Punkt.
Ja, mehr oder weniger. Vielleicht dann so ein Tipp da, wenn es um die Einführung geht, wenn ich das als Businessmodell, also nicht unbedingt meine eigene interne Mitarbeiter nur, sondern auch da halt vielleicht nach extern. Eine Analyse, also wenn ich große Keynotes halte, Panels und so weiter, ich seit einem Jahr stelle ich immer diese eine Frage. Wer hat nicht genug zu tun im Raum? Immer. Ob 15 Leute oder zum Teil bis zu 1000 Leute. Und man kriegt vielleicht maximal eine Hand. Mit der Spaßvogel ganz hinten, der so, ich.
Ja.
Wir haben zu viel zu tun. Sprich, wenn ich schaue, wenn ich analysiere, wo fange ich dann überhaupt an? Wahrscheinlich da, wo zum Beispiel an einer Hotline, wenn ich da Agenten habe, wo die Warteschlangen zu lang sind. Wo Leute dann 18 Minuten sitzen, die mit dieser Musik in der Warteschlange und denkt, oh Mann, oh, das müsste doch irgendwie automatisiert gehen. Tätigkeiten, die langweilig sind. Die also einfach das, was liegen bleibt oder wo wir nicht schnell genug vorankommen. Zum Beispiel jetzt eins der beliebtesten Nutzungen bei uns und was ich auch von Kunden höre, ist in Teams Calls, dass man danach die Notizen und die Actions, was man gerade gesagt hat, super schnell zusammengefasst kriegt.
Ja,
also wenn man in einen Raum fragt, wer macht Meeting Notes, ja, da sieht man auch nicht viele Hände. Das ist einfach so nicht der Traumjob von den meisten Leuten. Und man fängt an und vergisst und dann redet man mit und dann, ups, jetzt habe ich dann doch nicht so viel notiert, wie ich wollte. Und dann gibt es die so einzelne Menschen, die das super gut können.
Ja.
Ja. Aber die meisten nicht. Wenn ich also da Hilfe bekommen kann, dann geht es viel schneller raus und Leute können tatsächlich anfangen, daran zu arbeiten. Das hat aber auch eine Applikation in andere Branchen, zum Beispiel in der Medizin.
Ja.
Da haben wir eine Firma gekauft hier bei Microsoft, die heißt Nuance. Großes Entwicklungscenter in Wien tatsächlich, ein paar hundert Leute. Und die haben sich spezialisiert auf Speech-to-Text, also Sprechen. Und das wird dann in Text umgewandelt. Und das kann manchmal auch ein bisschen schief laufen. Also das muss sehr akkurat sein. Ja. Und zwar für Ärzte, für Praxen. Weil das dauert sehr lange, um alles festzuhalten, was ein Arzt vielleicht mal sagt. So viel könnte er nicht schreiben. Die müssen immer nur sehr kurz festhalten, was besprochen wurde und das Rezept. Und da gibt es eine Lösung für Arztpraxen, also jetzt simplifiziert erklärt, aber man spricht einfach, wandelt das in Text, AI läuft drüber, zieht das Wesentliche raus, including dann verschreiben wir hier Ibuprofen oder so. Kann sogar dann direkt fast dann halt zum Drucker für das Rezept. Aber Arzt muss immer auf Ja klicken.
Ja.
Der Mensch, also der es geht nicht, dass ein AI sich komplett um die Patienten kümmert, sondern der Arzt hat Zeit, der kann einfach frei sprechen, muss nicht mehr sich um Notizen und alles kümmern, das macht der AI. Und das finde ich schon schön, weil da sieht man, da werden ja keine Stellen abgebaut. Ärzte sind überarbeitet und lange Wartezeiten, ja.
Zusätzlicher Mehrwert
einfach. Ja, genau. Da wird viel mehr Mehrwert, viel mehr Zeit für Patienten, vielleicht sogar verkürzt, dass ich schnelle Termine bekomme, weil die Ärzte auch mit ihren Terminen durchkommen, weil die diese administrative Arbeit nicht machen.
Sehr cool.
Das finde ich schön.
Ja.
Aber das ist nicht diesen großen Jobkiller, was viele dann so... Wenn die meistgestellte Frage bei mir, wenn ich auf Events spreche, ist einerseits Fachkräftemangel. Ja, wir kriegen die Talente nicht und junge Talente zu uns und so. Fachkräftemangel, Jobkiller.
Ja.
Ja, aber müsste sich ja ausbalancieren, tut es aber nicht. Aber das ist genauso diese Themen, wie bringen wir das im Einklang? Und das ist, was Leaders machen müssen, intern in der eigenen Firma.
Okay, das heißt speziell auch bei diesem ersten Tipp, wo kommen die Use Cases her, auch darauf achten, was bleibt heute liegen? Nicht nur die ganze Zeit zu denken, was kann ich ersetzen, sondern was mache ich vielleicht heute gar nicht? Und was kann ich dann in Zukunft mit AI machen, obwohl ich nicht noch eine zusätzliche Stelle schaffe?
Genau so. Also ich hab in meine PowerPoints habe ich einen Tweet von irgendjemand. Oder wie sagt man jetzt, wo es X heißt?
Oh ja, gute Frage.
Wo jemand geschrieben hat, sowas die Richtung, ja, schön, dass AI irgendwie so für mich Kunst und Schreiben und Bilder machen kann, damit ich mehr Zeit für den Haushalt habe. Aber ich will, dass AI meinen Haushalt macht, damit ich für die schönen Sachen wie Musik und Bilder machen Zeit habe. Und das ist die Richtung, dass man sagt, so, wenn irgendwelche kreative Tätigkeiten, was Mitarbeitern sehr viel Spaß macht und wo die dann allein, also wirklich ein Merkmal haben, dass vielleicht in einer Marketingfirma oder Agentur, ist es natürlich nicht die Arbeiten, die man dann wegnimmt, sondern die Vorarbeit, die Recherche, die Auswahl und so weiter.
Ja, damit man dann wieder die kreative Zeit eigentlich selber machen kann. Ne? Man will ja auch halluzinieren.
Ja, aber das ist der Match. Wir dürfen.
Genau. Ja, okay, das heißt genau, erster Teil, Use Cases gut auswählen. Wie gesagt, unbedingt beachten, dass man nicht nur die Sachen versucht wegzurationalisieren, sondern auch die Sachen beachtet, die heute liegen bleiben und wo man das Gefühl hat, man ist zu busy, also zu beschäftigt dafür. Dann sagst du, man braucht so etwas, da will ich auch nochmal kurz darauf eingehen, auf diesen Chief AI Officer. Was genau ist das für eine Rolle? Ist das jemand, der in der IT, im Digitalbereich sitzt? Ist das jemand, der beim CIO in der Strategie sitzt? Oder ist das, wie kann man das beschreiben?
Interessant. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was für eine Art von Firma das ist. Ob das dann eher in der IT sitzt. Ich finde ja, dass CIO bzw. CDO Digitalisierung, es wird ja mehr und mehr zum Menschenthema und sehr wenig zum IT-Thema. Es gab eine Zeit, da habe ich Server im Keller gehabt, on-premise, aber das habe ich nicht mehr. Es liegt alles im Cloud. Sprich, IT-Teams insgesamt weltweit sind viel kleiner, als die vor 10 Jahren waren, so gesehen. Und die Aufgaben, das sind ja ein paar Sachen hier. Nummer eins, Skilling. Also lernen, welche Trainings brauchen meine Mitarbeitenden, also neben da, wie die Technologie aussehen soll. Aber wie muss ich dafür sorgen, dass sie auch damit umgehen können? Das ist eine Sache. Dann haben wir das Governance im Sinne von Legal und Betriebsrat und HR und Verträge. So, was darf ich damit machen? Das muss auch geregelt werden. Und natürlich, man braucht auch eine Instanz dafür, wenn irgendwas dann doch nicht so läuft und unzulässig genutzt wird, wo wende ich mich? Und was sind die Policies, die dahinter stecken? Das sind zwei komplett unterschiedliche Jobs natürlich, da halt dann das Policies versus Trainings aufsetzen. Aber das sind so die Gesamtstrategie, die aufgesetzt werden muss.
Okay.
Ja, und weniger vielleicht Technologie, aber wie gesagt, ich sehe, dass die technologischen Teams, also diese Rollen, dass die ja auch noch mehr, da geht es um End-User-Acceptance und die Leute, die das benutzen und nicht mehr die große Umgebung, die ich vielleicht fahre.
Okay. Verstanden. Und das ist wahrscheinlich dann auch die Person, die eng mit dem Betriebsrat zusammen ist, wenn dann in der Einführung die ersten Sachen hochpoppen und irgendwie die Fragen kommen, was passiert hier im Hintergrund, was werden hier für Excel-Tabellen erstellt von irgendwelchen, weiß ich nicht, Rankings oder
so. Ganz genau sowas, ja. Also wir haben es selber aufgestellt und wir sprechen mit vielen Kunden und alles, also es gibt keiner, der jetzt irgendwie weiter als anderes überhaupt ist. Nummer eins, was wir sagen, vor der Einführung Betriebsrat einbinden, mit am Tisch testen lassen und so weiter. Also das ist wichtig. Dann muss natürlich eine Betriebsvereinbarung dann ausgehandelt werden, das weiß jede Firma. Was ich ganz spannend finde, ist dann halt das Governance, so wenn ich einmal gesagt habe, so jetzt haben wir es eingeführt und hier sind die Regeln. Ich empfehle ein Governance Board. Und interessanterweise sind viele Kunden, die sagen, ja, genau so haben wir es auch aufgestellt, genau so. Und dieses genau so ist, am Tisch sitzt IT, Betriebsrat, HR, Legal und gegebenenfalls, wie man aufgestellt ist, wenn Legal dasselbe wie Data Privacy, sonst der Data Privacy Officer. Das sind so die 5 Rollen, die eigentlich so gut bei jedem jetzt in diesem Governance Board. Und das Wichtigste da ist ja vor allem, dass das auch bekannt ist, dass ich dahin gehe, wenn irgendwas nicht so aussieht, wie es sein sollte. Okay. Wo kann ich mich melden? Ich fühle mich vielleicht ungerecht behandelt und ich befürchte, dass das mit AI gemacht wurde. Mhm. Ja, dann muss ich eine Beschwerdestelle haben, damit man das nicht nur aufnimmt, sondern auch das natürlich in neue erweiterte Regelungen umwandelt. Weil da liegt das große Problem. Es ist alles so neu. Es gibt das Gesetz und alles, nach Einführung IT-Systeme. Mhm. Und bis vor einem Jahr war das so, ja, ich mache einen Screenshot, so, ich klicke hier und dann passiert das. Mhm. Aber das ist ja nicht AI, sondern in AI hast du so Free Format und du kannst zwei Leute nebeneinander dasselbe prompten lassen und da kommen zwei komplett unterschiedliche Sachen raus. Mhm. Und vor allem ist es ja keine so dann, ja, prädiktive Funktion, wo ich Screenshots machen kann. Was macht AI? Was tut es? Weil du kannst alles reintun und alles kann rauskommen. Wie regulierst du das? Und deswegen glaube ich, das ist wirklich ein Prozess, was jetzt uns über Jahre jetzt begleiten wird.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich wird es immer wieder Anpassungen dann geben. Das heißt, man sollte dann auch von vornherein bei so einer Einführung einfach sich damit anfreunden, dass es schief geht, oder? Also, dass man sozusagen diese Sachen erleben wird, die dann aufstoßen beim Betriebsrat, dass es Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet und so. Also
ganz genau, ja. Ich glaube, das ist so wichtig, ganz am Anfang diese Erwartungen zu setzen. Ich kann ein lustiges Beispiel, was mhm. recht unkritisch, was bei uns passiert ist. Mhm. Unsere amerikanische Kollegen, es gibt einen sogenannten Profanities List. Das okay. ist eine ausgiebige Schimpfwortliste. In jede Sprache.
Okay.
Ja, nur Chinesisch und Schwedisch und Deutsch und Englisch und so weiter. Ja, weil man will nicht, dass AI diese Worte auffasst. Vielleicht, wenn man halt gerade das schreibt oder sagt, dann wird es so rausgesternchend. Ja. Mhm. Und vor allem nicht, dass AI auch diese Worte benutzt. Und es gibt ganz viele. Aber die sind sehr, so sehr, sehr ausgiebig, diese, sehr lang, diese Listen. Was aber nicht so ganz auf dem Radar war, dass es gibt so zwei, drei spezifisch englische Worte mit vier Buchstaben, mhm. die in fast alle Sprachen der Welt benutzt werden. Ja. Eins fängt mit F an und eins mit S.
Ja.
Ja, genau. Mehr muss ich nicht sagen. Jeder weiß das Vorwort. Ja, genau. Ja, genau. Ausblenden. Ja. Und das ist dann tatsächlich mit dem Betriebsrat dann aufgekommen. Oh, diese Schimpfworte, die erscheinen ja, wenn die Englisch. Weil die in alle Sprachen dann tatsächlich genutzt werden, aber nicht auf diese Profanities List für diese andere Sprachen waren. Da mussten wir, und das war sehr schnell gefixt, ja. da über Nacht in den USA, dass wir gesagt haben, das gibt dann halt eine American Profanities List, eine Non-American Standard Countries Profanities List und dann eine Generic mit ein paar wenige, die einfach da halt für die ganze Welt gilt, nur um sicher zu sein. Ja, und das haben wir mit sehr viel Humor genommen, weil es ist so schlimm, ist es auch nicht. Aber man will ja nicht, dass es passiert. Und da sind wir froh, dass es bei uns passiert ist und nicht beim Kunden. Mhm. Aber es gibt jetzt in Teams zum Beispiel jetzt einen Filter dafür, weil jetzt sagen wir, dass es gibt ein Gespräch vielleicht zwischen ja, einem Manager und Mitarbeitern oder so. Ob das dann unbedingt aufgezeichnet werden muss, ist eine andere Sache, aber es ist ein gutes Beispiel. Mhm. Und er kriegt Ärger, kriegt eine Abmahnung, weil er jemand anderes ein schlimmes Wort genannt hat. Mhm. Dann hat er dieses Schimpfwort einen Kontext. Er hat es gesagt. Mhm. Und der Manager muss ihm also jetzt rügen, dass du hast den Helmut genannt. Mhm. Darf man nichts, nicht nett. Ja, dann ist es ja nicht mehr ein Schimpfwort, was man reinstreut, sondern wirklich eine wichtige Information in der Tatsache, worum es gerade geht im Gespräch.
Ja.
Ja, und dann muss man plötzlich philosophieren. Okay, wie lösen wir das denn? Stimmt. Also deswegen, es kommen so interessante Sachen auf, was gerade dann, weil es ja vor allem um Daten geht, unsere Sprache, wie wir sie nutzen. Mhm. Humor. Da gab es, hast du vielleicht gesehen, da gab es auch einen Post auf Facebook.
Ja.
Irgendeine Fluglinie hatte, da hatte jemand einen Support-Hotline-Chat, Bot geschrieben. Ich bin so froh, dass ihr so weiterdenkt, weil ich bin in Paris, aber mein Gepäck ist schon in London. Das finde ich toll von euch. Und der Bot hat sich bedankt. Oh, danke schön für das nette Feedback. Total naiv.
Ja,
ja, weil Sarkasmus und Humor, da brauchen wir wahrscheinlich eigene Large Language Models. Mit nur so, wie trainiere ich ein AI auf Humor?
Ja.
was ja auch unterschiedlich ist in alle Länder.
Exakt.
Ja.
Ich wollte sagen.
Oh, wie machen wir das denn?
Das wird noch dauern wahrscheinlich.
Bleib spannend, oder?
Ja, absolut. Ja, es ist eine verrückte Zeit, oder? In der man jetzt ist. Würdest du sagen, dass wenn man sich jetzt für so eine Zwischenfrage, wenn man sich jetzt noch nicht damit beschäftigt hat, und man fängt jetzt gerade an, wo man das hört oder danach, ist man dann schon zu spät dran?
Fast.
Ja?
Oder? Weil so viele ja sich damit beschäftigen und man muss das natürlich in eigener Takt rangehen. Aber wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders.
Mhm. Und wir stehen aber noch nicht, also wir stehen ja noch ganz am Anfang. Könnte man jetzt sagen, man macht jetzt einen Marathon und wir sind jetzt die ersten 100 Meter gelaufen, man könnte theoretisch noch aufholen. Oder ist es wirklich so, dass du sagst, boah, also jetzt aber dann wirklich zackig anfangen damit?
Zackig finde ich auch nicht so gut, weil es muss ja bedacht werden. Also so ganz schnell ratzefatz was einführen, das hilft ja auch nicht gerade. Also auf jeden Fall anfangen, sich damit beschäftigen. Mhm. Vielleicht der erste Schritt ist vor allem, wo sind die Verantwortlichkeiten? Mhm. Also einen Owner zu finden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Mhm.
Damit ich jemanden habe, der sich damit dann befasst und entscheidet und priorisiert, was machen wir und wie machen wir das und was sind die Zeitrahmen, wie wir das schaffen. Mhm. Weil ich glaube schon, dass das, also wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders.
Mhm. Ja, genau. Ich versuche ein bisschen die Gedanken der Zuhörenden zu fassen. Also einerseits, okay, ich habe noch nichts gemacht vielleicht. Was ist, wenn ich mir jetzt anfange, bin ich schon zu spät dran? Nee, weil es ist immer so, der beste Zeitpunkt war vor 3 Jahren, der zweitbeste ist morgen oder heute. Ne? Ist immer so. Und gibt es wirklich, vielleicht gibt es auch so eine gewisse Zuhörerschaft, die sagt, bei uns ist das alles gar nicht so relevant. Ja, wir müssen das uns gar nicht anschauen. Wir sind da außen vor, weil in unserem Bereich spielt es gar nicht rein. Ich glaube, wir haben da beide eine klare Meinung. Aber was sagst du den Personen?
Es gibt ja auch Jobs, wo ich denke, da ist eher ein Roboter als dann AI, da halt die Technologie.
Mhm.
Alles von Koch, Security, Pfleger und so weiter. Also da gibt es schon einiges.
Mhm.
Ich fokussiere da, wo AI da halt dann eben eingesetzt wird, weil mit der Robotik habe ich persönlich nichts zu tun.
Mhm.
Und es gibt ja auch ein Teil ist ja eine persönliche Entscheidung.
Mhm.
Wenn ich Künstler bin oder wenn ich da selber recherchieren möchte und so weiter. Es ist halt immer, der Wettbewerb ist natürlich da, dass manchmal dann halt dann die eigene Entscheidung vielleicht mich dann einbremst.
Klar.
Aber dann gibt es auch Firmen, die sagen so, jetzt ist das der Prozess. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist dann so Chatbots und wo ich danach ein Ticket aufmachen kann. Mhm. Ja, also bei uns chattet man mit Support, sowohl in IT, aber man braucht ja auch HR-Support und auch Procurement, wenn ich zum Beispiel irgendwas kaufen möchte oder Rechnungen, Finance. Mhm. Also wir haben eine ganze Reihe Bots intern, wo man zuerst dann versucht, Informationen zu finden.
Mhm.
AI sucht es dann raus und formuliert mir, so könntest du das machen oder hier musst du machen. Und wenn es mir nicht weiterhilft, dann sage ich, I want to open a ticket.
Mhm.
Und da habe ich eigentlich keine Wahl, weil das ist halt eben, da halt die AI ist als Vorstufe geschaltet, um effizienter dann an ein Ergebnis zu kommen.
Mhm.
Wie das jetzt zum Beispiel total spannend läuft in verschiedenen Branchen wie Versicherungen, Banken etc. mit AI, wenn man da anruft und es gibt immer noch viele, die so einen Sprachcomputer haben. So. Haben Sie ein Problem mit Internet? Sagen Sie, ja. Ach, nee, habe ich nicht. Okay, haben Sie ein Problem mit Telefon? Sagen Sie, jetzt, ja. Nein. Ja, und dauert ewig lang. Man denkt, wenn ich in freier Sprache einfach sagen kann, hey, meine Telefonleitung geht nicht mehr und ich brauche Hilfe und draußen steht ein Traktor, könnte daran liegen. So. Was da passiert ist, dass das dann sehr schnell umgesetzt von AI und im Hintergrund komme ich vielleicht dann direkt zu einem Agent dran.
Mhm.
Ich habe auch meinen Namen, meine Kundennummer, meine Adresse, Geburtsdatum, alles, was so gebraucht wird, habe ich schon gegeben. Das dauert auch sehr lange, wenn ich das am Telefon mache.
Ja.
Geht wunderbar vorher.
Ja.
Und so, wenn ich dann halt drankomme, dann sagt derjenige, ja, hallo Frau Kopp, ich sehe, Sie haben hier ein Problem mit der Telefonleitung und draußen ist ein Traktor. Und AI kann sogar nicht nur Knowledge-Based dann durchsuchen und sagen, das ist das Problem, sondern auch vielleicht mal einige Lösungen.
Mhm.
So, ich muss nur hier klicken und dann schicken wir einen Techniker vorbei, der diesen Traktor da aus dem Weg fährt und das Kabel repariert. Mhm. Na, blödes Beispiel, aber sehr plakativ.
Ja.
Sprich, eine Kombination von Mensch mit AI, wo das wirklich nur ein Tool ist, dass man die Wartezeiten reduzieren und natürlich dann auch das Schöne, ich kann mit einem Mensch sprechen über mein Problem. Mein Problem ist schon geschildert.
Ja.
Kann ich ewig lang ja auch machen, wenn ich Lust habe.
Stimmt.
Mir so richtig jammern, 10 Minuten, wie blöd alles ist. Und der AI summarized, ja, hat ein Problem mit der Telefonleitung.
Hm? Ja.
Und dann wird's dann, da hat man ja schon Luft abgelassen. Ich finde es ganz nett, so arme Stimmt. AI, was dann irgendwie das abkriegt. Aber besser als der Mensch, der vielleicht dann halt am anderen Ende sitzt und das nicht verdient hat.
Das stimmt.
Bisschen
stimmt.
philosophisch, aber ja.
Finde ich gut, ja. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Zukunft guckt, würdest du, also man ist jetzt immer noch am Anfang, klar, haben wir ja gerade eben auch schon gesagt, also es ist noch nicht zu spät, nichtsdestotrotz, würdest du sagen, der Vergleich, dass künstliche Intelligenz, wie sie jetzt in unser Leben kommt, ist so ähnlich wie als damals Strom und in das Industrialisierung in unser Leben kam, sprich, wenn man sich jetzt zurückerinnert, wie war das Leben vor Strom und vor der Dampfmaschine und solchen Sachen, wird es so sein in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, wenn man sich zurückerinnert, wie war das Leben ohne AI? Also so drastisch?
Ich glaube schon. Es ist heute ein spannendes Gespräch mit einem Kunden gehabt. Der hat erzählt, es gab mal eine Zeit, dann haben wir ausgewählt, wer bei uns in der Firma Internet kriegt.
Stimmt.
Und das kann man sich also einfach nicht mehr vorstellen. Jetzt im Moment ist so, dass AI ist noch, es ist, je nachdem Anwendungsgebiet, kostet Geld, hat vielleicht nicht jeder budgetiert. Muss man überlegen, wo ich priorisiert einführe. Weil, was ich vorher gesagt habe, ich muss es ja auch irgendwie gesteuert machen. Und wenn ich 100.000 Mitarbeiter habe, dann kann ich das nicht einfach, hey, hier frei, spiel damit rum. Weil tatsächlich das freie damit rumspielen bedeutet ja auch Ressourcen, was verloren geht. Also Data Centers müssen genauso arbeiten, um diese Requests dann zu erfüllen, auch wenn es nur Hochzeitseinladungen sind. Und das ist vielleicht nicht so Sinn der Sache. Ja, deswegen glaube ich schon, dass es wird einige Wellen geben über die nächsten Jahre. Aber dann wird es auch etwas ganz Normales. So wie Autocorrect heute, das ist ja eigentlich auch eine Art von künstlicher Intelligenz, was einfach prädiktiv sagt, was ist die nächste Buchstabe. Nicht immer richtig, aber meistens.
Ja. Ja, ich denke auch. Also ich glaube auch, dass wir in 10 Jahren zurückgucken werden und uns sagen werden, oh mein Gott, wir haben früher, wie du gesagt hast, am Telefon die 1 drücken und die 2 drücken für die Probleme und so weiter. Und das ist ja schon ein Fortschritt. Und jetzt ist es wirklich so, dass du anrufst und eigentlich quasi schon auch so Versicherung ist so ein Fall. Ne? Man hat einen Autounfall, macht ein Bild und dann hat man theoretisch schon sein Geld auf dem Konto. Das könnte ja so sein, weil ne, im Hintergrund wird das abgewickelt etc.
Demografie hat ja damit auch groß zu tun. Es ist ja so, dass wir so digital heute sind und die jüngere Generation noch mehr, dass sie erwarten, dass das so glatt läuft.
Ja.
Und es ist also zum Beispiel jetzt mittlerweile, wenn ich überlege, es ist, ich lese ja viel schneller, als jemand zuhört, wenn der erzählt. Sprich, ja, ich erzähle einfach, da halten ein Soundfile, was ist, und das wird dann transkribiert auf der anderen Seite und das Wichtige rausgezogen. Und dann kann ja ein Versicherungsagent zum Beispiel gleich anfangen zu untersuchen. Und dass das alles dann so end-to-end gemacht ist. Ja, das denke ich schon. Das ist genauso diese Use Cases, wo wir ganz normal im Leben alles mit dem Mobiltelefon machen.
Ja. Vielleicht noch so als zum Abschluss noch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Glaubst du auch, so Elon Musk forscht ja auch mit diesem Neuralink, dass irgendwann Devices kommen und wir dann mit AI durch irgendeine Art Interface dann auch immer vernetzt sind und dass es dann Leute geben wird, die sich das dann auch wieder so als erste User ausprobieren werden? Was steht das auch uns noch bevor? Also kriegen wir das noch mit?
Oh, du meinst der Chip, was Bill Gates war alle während der Covid, ja genau.
Ja, nicht die Verschwörungstheorie, sondern die echte.
Die echte. Also Science Fiction, wir haben gestern, es kam gerade erst diese Woche ein neuer Film auf Netflix raus, heißt Atlas.
Habe ich gesehen, stimmt.
Aber ich habe ihn gestern gesehen, ja.
Okay.
Und das war, sowas meinst du, so ein Interface hinterm Ohr klemmen und dann kannst du mit so einem großen Roboter dann einfach interagieren und kämpfen und so weiter.
Beispiel, ja.
Ja. So gesehen schon, aber es ist ja auch Kosten- und Nutzen-Sache. Was werden solche Geräte kosten? Weil es ist ja nicht nur das kleine Teil, was da irgendwie das Interface, wo wir interagieren. Es wird dauern, bis die so günstig sind, dass sich das jeder leisten kann.
Okay.
Ich glaube, das ist ein Thema. Also, okay. Und dann, ja, wie groß ist Nutzen davon? Also solche Entscheidungen treffen wir hier bei Microsoft täglich hier im Büro. Hier kommt, also ich gebe ein Beispiel, das hat zwar nicht mit AI zu tun, aber wo wir so, ja, okay, wäre cool, aber nein. ich bin ja, wie gesagt, ja. Niederlassungsleitung und haben gesagt, wir müssen ein Case hier bauen auf Cloud, auf Azure. Mhm. Und dann haben wir gedacht, in unsere Toiletten, dass wir dann Sensoren einbauen in den Seifenspendern. Und dann wird über das Cloud sozusagen dann halt, wenn es unter einen gewissen Punkt der Sensor, dann schickt es ein Signal und dann wird jemand dahin gehen und dann die flüssige Seife auffüllen. IoT und so weiter. Ja, super cool. Bis sie festgestellt haben, dass unsere eigene Cloud-Subscription darauf, also der ist so super teuer. Und dann jetzt im Moment sind ja die unsere unterstützenden Helfer hier im Haus, die alles schön sauber hält, die einfach... Ja, die gucken auf dem Seifenspender und da ist ein kleines Fenster und da sieht man, oh, langsam ein bisschen leer, ich fülle auf. Ja. Und dafür dann Zehntausende zu bezahlen für diese Sensoren, was super cool gewesen wäre und da hätte man das in Power BI darstellen können, wie unser Seifenverbrauch pro Stockwerk und interne Räume versus Kundenräume und so, cool. Ja. Aber bringt's was? Ja. Und das denke ich mir auch, dass diese Art von Interfaces, es geht ja jetzt schon so schnell, alleine mit Speech-to-Text. Mhm. Wenn ihr alleine nur mit, also sprachgesteuert, ich spreche fast so schnell, wie ich denke. Mhm. Sprich, muss ich dann neurologisch verbunden sein, wenn ich genauso einfach losplappern kann? Mhm. Das ist, wo ich so die Frage stelle, ob das so schnell kommt.
Ja, das stimmt.
Also, aber cool.
Ja, who knows? Also ich meine, wenn man natürlich das ganze Internet im Kopf hätte, das wäre natürlich schon faszinierend. Ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann Leute gibt, die auch, wenn das Gerät am Anfang noch richtig viel kostet, und das ist ja vielleicht auch dann die Gefahr, dann gibt es ja nur eine ganz gewisse Gruppe an Leuten, die sich das vielleicht kaufen kann. Aber glaubst du, wie könnte das ablaufen? Wir sind ja jetzt, wir nehmen das Podcast gerade 2024 auf, wir machen gerade so einen Stempel. Gucken wir uns dann in 20 Jahren an,
du und ich hier im Altersheim. Nee, also hier kommt ein ganz anderer Gedanke von mir tatsächlich, und zwar, das Gehirn ist ja Synapsen, ist Elektrizität. Ja, und ich glaube, da, wenn sowas kommen würde, das wird zu einer Gegenbewegung kommen. Mhm. Stell dir mal vor, dass dein Gehirn ständig zündet. Mhm. Gibt es heute? Ja, auch. Epilepsie ist eine Form davon, ADHD ist eine andere Form davon. Mhm. Beiden sind nicht besonders angenehme Zustände. Mhm. Aber wenn man dann denkt, dass man da halt dann wirklich so eine Art von alles im Kopf hat, was sich die ganze Zeit dreht, wie schalte ich das ab? Ja. Und ist das wirklich, was die Menschen wollen? Dann gibt es diese Gegenbewegung, dass alle dann nach Nordschweden ziehen und Kartoffeln anbauen mit mir zusammen, weil da bin ich auch weg, glaube ich. So schön Technologie ist, wie es im Alltag hilft, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, was die Menschen wollen. Es gibt welche, die das wollen werden, aber ich bin viel zu unvisionär und langweilig als Person, obwohl ich diesen Job mache, dass ich da nicht denke, oh, wie schön, einfach Gehirn ausschalten und im Wald spazieren gehen. Ja, brauche ich sowas nicht. Kann ich machen, wenn ich zurückkomme. Ich meine, ich habe auch ein Ferienhaus in Schweden, wo ich, da haben wir tatsächlich auch Glasfaser und schnelles Internet, wo man denkt, das braucht man da draußen nicht, aber es ist schwer davon zu lösen, aber ständig dabei haben, würde ich nicht wollen.
Das ist doch ein gutes Schlussstatement. Jetzt schauen wir mal, ob wir dann in ein paar Jahren mit Neuralink oder mit was auch immer dann da sitzen und podcasten und uns gar nicht mehr unterhalten müssen, sondern nur Gedankenübertragung machen oder sowas.
Oh, schlimm für uns Introverte.
Ja.
Ja, da kann man nicht mal irgendwie sich verstecken, sondern dann kommen so Gedanken. Bist du da? Weil ich fühle deine Gedanken. Oh nein, geh weg. Zu viele Leute hier in mein Gehirn. Ja, Introvert. Genau. Ja, danke dir.
Mal sehen. Anna, vielen lieben Dank, dass du nochmal da warst. Das war sehr spannend und ich glaube, alle, die bis jetzt zugehört haben, haben auf jeden Fall einen super Überblick gekriegt. Wenn sie mit dir in Austausch treten wollen, wir linken natürlich wieder dein LinkedIn und dann viele Links, alles unten in die Shownotes und kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Fragen habt zum Thema KI. Ich glaube, sowohl du als auch ich, wir freuen uns über jeden Kontakt.
Danke an alle Zuhörer und ich freue mich auf eure Kontaktaufnahmen auf LinkedIn. Tschüss!
Sehr gut. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt natürlich wie immer eine Bewertung da lassen für den Podcast. Ich freue mich natürlich über direktes Feedback, direkte Kritik. Alles Mögliche, was von euch kommt, versuche ich natürlich immer einzubauen in regelmäßigen Abständen. Mittlerweile sind es ja schon über 150 Episoden, wahrscheinlich bald schon 200. Bei 200 gibt es dann wieder eine Änderung, die verrate ich aber noch nicht. Das kommt dann erst mit der Jubiläumsepisode sozusagen online. Der Podcast ist nur möglich, weil ich natürlich auch noch einen anderen Job habe und der ist bei Atreus. Und Atreus ist ja Partner dieses Podcasts. Das heißt, wird von Atreus präsentiert hier das ganze Thema Behind the Sea. Schaut also gerne auch mal bei Atreus vorbei oder noch besser, geht auch direkt auf mich zu. Gerade wenn ihr die Fragestellung habt, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Brauche ich vielleicht jemanden für Programmmanagement, für Projektmanagement, für komplexe Transformationen? Gerade diese interimistischen Perioden, die können wir mit wirklich sehr guten Talenten überbrücken oder auch in permanenter Besetzung machen. Wir gehören ja zu Heidelberg Struggles. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Kontakt und aufs nächste Gespräch mit dir, Anna.
Danke dir.